Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin und Sängerin Susi Banzhaf. Liebe Susi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie schön, dass du da bist.
Danke, liebe Eva. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Yes. Susi, du hast viele tolle Sachen gemacht. Ich möchte ein paar davon aufzählen. Auf der Bühne konnte man dich unter anderem bewundern in Du bist in Ordnung, Charlie Brown. In der Rocky Horror Picture Show als Columbia. Im kleinen Hoftheater in der Hauptrolle in Misery. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Im Schmitz Tivoli in der legendären heißen Ecke und im Altonaer Theater in das Apartment. Und dann hast du unglaublich viel gedreht. Ich zähle mal ganz subjektiv auf, was mir in deiner Vita ins Auge stach.
Okay.
Du warst bei den Pfefferkörnern dabei. In Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben, im Notruf Hafenkante, im Tatort, in der Sesamstraße, bei der Soko Wismar, im Polizeiruf 110, im Großstadtrevier, bei St. Mike an der Seite von Daniel Donskoy. Darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen.
Natürlich.
Für St. Mike wart ihr sogar zweimal für den Deutschen Comedy-Preis nominiert.
Ja.
Wahnsinn. Du hast in Malibu gespielt und im Zürich-Krimi. Das ist nur eine Auswahl. Habe ich etwas vergessen, das dir noch sehr am Herzen liegt?
Oh, das ist jetzt gerade schon so viel. Es war für mich auch schon wieder, ach ja, stimmt, das habe ich ja auch gemacht.
Ja, stimmt.
Also es sind Dinge, die lange, lange her sind.
Ja, ja, es ist so viel.
Natürlich gibt es Projekte, die noch präsenter sind jetzt gerade. Ja. Und Zürich-Krimi geht ja auch immer noch weiter.
Immer noch weiter, deshalb, ne? Ja. Aber ich habe gedacht, als ich das alles gelesen habe, was für eine tolle Karriere. Fühlt sich das für dich auch so an?
Also jetzt, wo du mir das so vorliest, kriegt das auf einmal so eine ganz andere Gewichtung auch für mich, wo ich denke, ach ja, stimmt. Also für mich ist es halt so normal, weil ich da, glaube ich, selten auch so geballt drauf zurückblicke und nicht denke, ach Mensch, ja, guck mal, was ich schon alles gemacht habe.
Ja.
Also ich habe es letztes Jahr so ein bisschen gemerkt, weil da habe ich meine Agentur gewechselt. Und die haben halt gesagt, ja, wir müssen deine Vita einfach mal so ein bisschen straffen und so reduzieren und guck mal, was raus kann. Und da dachte ich auch schon so, ja, okay, das ist wirklich eine Menge. Und mich dann auch von Projekten zu verabschieden oder so, okay, gut, das nehme ich jetzt schweren Herzens mal raus aus der Vita.
Das ist ein komisches Gefühl, ne?
Ja,
das kenne ich, ja.
Interessant. Aber das hat mir das auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt, dass ich dachte, oh ja, gut, stimmt, das ist doch schon, schon eine ganze Menge. Aber ja, es sind halt auch schon über 30 Jahre jetzt inzwischen.
Ja, klar. Davon möchte ich jetzt erzählen. Ich kenne dich nämlich aus deiner Zeit auf der Stage School. Wir waren nicht zusammen auf der Schule, aber ich habe deinen Weg verfolgen dürfen und habe damals auch eure tolle Abschlussproduktion im Amerika-Haus gesehen. Das war Into the Woods von Stephen Sondheim.
Ja.
Und du hast das Rotkäppchen gespielt. Und ich habe mich heute auf der Fahrt hierher, ich habe mich echt erinnert, Susi. Ich sehe dich noch vor Augen, wie du das gespielt und gesungen hast. Das war so toll.
Ach,
wie war das damals für dich? Also wer hat es inszeniert überhaupt?
Inszeniert hat es John Baer damals mit uns.
Okay.
Der zu der Zeit auch noch einer der drei Schulleiter war.
Ja.
Ich glaube, der war ja inzwischen leider auch nicht mehr unter uns. Genau, der hat das mit uns einstudiert und natürlich auch alles. Wir hatten halt kein Riesenorchester, sondern eine Person, die da an einem Keyboard saß.
Hat er das gemacht eigentlich?
Das ist, ich glaube, zum Teil ja. Wir hatten aber noch ab und an einen Pianisten, dessen, oh Gott, ich weiß aber auch nicht mehr, wer es war. Es ist 30 Jahre her und Wechseljahre, Brain Fog.
Yes.
schlägt zu. Aber das war toll. Also ich habe diese Rolle auch geliebt. Ja. Ich fand das einfach ein so großartiges Stück auch, weil es ist musikalisch sehr anspruchsvoll.
Ja.
Wo ich dann auch wieder gemerkt habe, dass mir meine lange Zeit im Chor, die ich verbracht habe, da sehr geholfen hat.
Ja.
Weil für mich dieses mehrstimmige Singen und auch zum Teil so ein bisschen die Dissonanzen, die diese Musik hat, aber was das eben auch gerade so reizvoll macht.
Besonders macht die Rhythmen auch.
Ja.
Ja, Sondheim ist so toll.
Und das war wirklich, wirklich toll und eine schöne Arbeit und eine schöne Möglichkeit.
Es ist ich muss ein bisschen von Into the Woods erzählen. Es ist so ein tolles Stück, wo mehrere Märchen miteinander verwoben werden.
Ja.
Und du warst ja das Rotkäppchen und es gab einen bösen Wolf. Ich glaube, das war Wolf. Wie hieß er? Wolf
Bader.
Wolf Bader, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ja, das war toll. Das war besonders. Und das war ja das Abschlussstück der Stage School. Und hast du dich, ich habe überlegt, hast du dich durch die Ausbildung auf der Stage School für den Beruf gut vorbereitet gefühlt?
Ich sag mal teils, teils. Mhm. Also bei mir war es so, dass ich bin in Nürnberg aufgewachsen, ich schweife mal etwas ab. Und da gab es eben ein Drei-Sparten-Haus und ich habe, glaube ich, mit 11 Jahren das erste Mal da im Kinderchor in der Oper auf der Bühne gestanden. Mhm. Was natürlich eine ganz andere Erfahrung war, weil da einfach reingeschmissen zu werden, ja, oder also auch da war ich halt schon in einem Chor und habe dann da auch mehr und mehr, je älter ich wurde, auch so Statisterie und solche Sachen gemacht oder durfte mal einen Satz sagen in der Produktion. Aber das hat mich immer begleitet. Und da habe ich aber Dinge gelernt, die ich auf der Schule einfach nicht gelernt habe. Mhm. Was mir schon zum Teil auch wirklich in der Ausbildung geholfen hat, weil ich eben auch schon um so Dinge wie eine Disziplin oder wie sind so Abläufe an einem Theater oder auch viel durch Beobachten zu lernen.
Ja.
Was ja ein großer, großer Teil unseres Berufs ist, Menschen zu beobachten, zu gucken, wie funktionieren Menschen miteinander, was ist da für eine Energie, was entsteht da, wenn Menschen kreativ zusammenarbeiten.
Mhm.
Und da hatte ich schon den Vorteil, glaube ich, dass ich das durch dieses Arbeiten an der und auf der Bühne schon kannte, weil das ist was, was ich auf der Schule wirklich nicht gelernt habe, was natürlich auch in dem Rahmen schwerer möglich ist. Klar, da hat man dann mal alle halbe Jahr vielleicht so ein Projekt, Möglichkeit nach dem Semester, oder dann gibt es so einen Abend, wo alle mal was vorführen, aber es ist trotzdem was anderes.
Ja.
Und natürlich habe ich rein handwerklich dann aber auf der Schule einfach auch nochmal Dinge gelernt, die ich halt vorher nicht unbedingt durch das einfache Machen so auch so hinterfragt habe zum Teil. Das war dann eben immer so ein aus dem Bauch raus und ich mache halt mal oder ich singe halt mal so. Ich weiß halt auch zum Beispiel, als ich das Vorsingen und Vorsprechen da gemacht habe für die Schule, hatte ich halt mit dem musikalischen Leiter da aus dem Opernhaus in Nürnberg, der hatte mit mir dann 2, 3 Songs einstudiert. Mhm. Und ich war auf dem musischen Gymnasium, wir hatten auch Gesangsunterricht, aber alles in der klassischen Richtung. Und ich habe eben die beiden Lieder, die ich gesungen habe, auch alles klassisch gesungen. Und ich weiß noch, dass mich nach meinem Vorsingen Jillian Scalisi damals fragte, und kannst du denn eigentlich auch Bruststimme singen? Und ich hatte keinen Schimmer, was ist eine Bruststimme überhaupt, aber habe halt kackendreist. Also, ja, klar. Und das war aber auch was ich im Laufe dieser Ausbildung dann überhaupt erstmal kennengelernt habe und wahrgenommen habe. Und dieses, das ist eine Brust, okay. Und
krass.
Solche Dinge, für sowas war dann die Schule natürlich gut.
Ja, klar. Aber du bist quasi schon mit einer Professionalität auf die Schule gekommen, ne? Durch deine Vorerfahrung.
Ja, eine gewisse Vorerfahrung, ob das eine Professionalität mit sich bringt.
Ich kenne das ja von mir auch. Ich habe auch so viel vorher schon gemacht, gedreht und im Studio gesprochen. Und durch meine Mutter war ich auch schon immer in der Branche, dass ich mich auch schon so professionell vorher gefühlt habe auf der Schule. Manchmal auch vielleicht überprofessionell und die anderen hatten nicht diesen Hintergrund und waren alle ein bisschen lockerer.
Ja, es kann dienlich sein, es kann einen aber auch hindern. Also für mich war Tanz halt immer die Herausforderung, weil das habe ich halt nie vorher gemacht. Also ich hatte mit 21, als ich da auf die Schule kam, meine erste Ballettstunde.
Wirklich?
Ja.
Oh, krass.
Also ich habe dann vorher halt so in der Tanzschule und habe so meine Standard- und Lateinkurse und sowas gemacht, aber dann glaube ich ein Jahr vorher mit Jazz-Tanz angefangen. Okay. Und also Tanz war für mich die größte Herausforderung. Und manchmal ist es ja auch an den Schulen so, wenn du schon mit zu viel hinkommst oder was ja oft auch so ein Ansatz ist, dieses, wir müssen die Leute erstmal brechen. Mhm. Und was ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, aber ich finde auch oft an Schulen, dass es passiert mit dem, wir brechen jetzt die Leute, aber wir sagen ihnen nicht oder wir helfen ihnen nicht dabei, wie sie sich wieder anders zusammensetzen.
Ja.
Oder wie wir das, was wir aufgebrochen haben, wie die Menschen dann damit umgehen sollen. Und das ist, finde ich manchmal, das ist eben auch eine große Verantwortung bei Lehrern, bei Leuten, die unterrichten. Und immer dieser Anspruch, so, ja, wir müssen die brechen, wir müssen die aufmachen, die müssen ganz klein sein. Also auch dieses Lernen oder vermeintlich Menschen zu motivieren, dadurch, dass ich sie runtermache und immer ihnen alles sage, was sie nicht können. Und dann aber nichts an die Hand gebe, um zu sagen, so, und jetzt bauen wir dich neu auf. Und jetzt und guck doch mal, was du eigentlich alles kannst und was da drin steckt, was da jetzt für eine Qualität ist und was da für ein Raum ist. Und das passiert halt, finde ich, viel zu selten an Schulen.
Ja, das finde ich auch.
Und das war eben zum Teil auch, ich finde, das ist dann eher so im Schauspiel irgendwas, was sich da so zeigt. Dieses, ich muss die knacken. Und ja, deshalb weiß ich nicht, vielleicht bleibt einem das erspart, wenn man noch nicht mit so viel Vorerfahrung in so eine Ausbildung geht. Hm. Vielleicht gibt's dann gar nicht
ist
so viel, was gebrochen werden muss.
Ist man naiver dann.
Ja.
Das könnte sein. Ja, das ist schwierig. Das Thema Brechen ist ein schwieriges Thema, ne?
Ja.
Weil es ist die Frage, was es wirklich am Ende des Tages bringt. So, wenn du den Menschen, wenn der Mensch sich öffnen soll und das über Druck passiert ist, ist ja auch eigentlich nicht wiederherstellbar. Also es muss ja eigentlich ein Flow sein, in dem man sich öffnet, der dann kontinuierlich weitergehen kann.
Es braucht ja eine vertrauensvolle Ebene eigentlich.
Je
weniger die gegeben ist, umso mehr gibt es, was gebrochen werden muss.
Ja, umso mehr muss man sich schützen und zumachen.
Ja.
Ich habe eine Frage. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass du mit 11 angefangen hast im Opernchor.
Ja.
Aber wie kam die Idee? Also wann hast du angefangen? Wann ist das bei dir so rausgekommen, dass du kreativ bist und dass du auf eine Bühne möchtest? War das in deiner Familie? Waren andere, die auch so waren? Oder warst du plötzlich die Erste? Oder wie war das?
Nee, in der Familie bin ich wirklich die Einzige, die diesen Weg geht. Also auch so die Einzige, die so musikalisch unterwegs war. Und ich hatte in der Grundschule eine ganz tolle Lehrerin, Frau Bauer, die leider auch nicht mehr unter uns weilt.
Ja.
Und die hat am Ende des Schuljahres immer so ein kleines Theaterstück mit uns aufgeführt. Und das fiel mir immer leicht und das hat mir immer Spaß gemacht. Das fand ich immer toll. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mit mir dann irgendwann mal in Hänsel und Gretel gegangen ist im Opernhaus. Und ich das erste Mal, glaube ich, auch dieses große Haus und diese ganze Atmosphäre so wahrgenommen habe und dass mich das einfach sehr fasziniert hat. Und dann bin ich eben damals auf dieses musische Gymnasium. Also ich habe im Nachhinein auch, glaube ich, sehr viele Entscheidungen ganz unbewusst getroffen, die sich dann aber so rückblickend doch als sehr, sehr gute Herzensentscheidung rauskristallisiert haben. Also ich bin damals, glaube ich, auch auf dieses musische Gymnasium, weil da halt die meisten meiner Freunde hin sind. Und ich dachte, ich will irgendwie mit Leuten zusammen sein weiterhin, die ich kenne. Und also es war auch gar nicht so klar, dass das mein Weg wird. Und weil in der Grundschule konnte ich irgendwie alles gut, das fiel mir alles zu. Und da konnte ich auch noch gut rechnen und ich weiß einfach so, dass je älter ich wurde und je weiter das ging, wusste ich, okay, Naturwissenschaften sind einfach nicht mein Ding.
Ja.
Also von daher war der Weg schon richtig so. Und in dem Gymnasium gab es dann eben einen Chor, in dem ich dann auch war. Und aus diesem Chor wurden dann auch die Kinder ausgewählt für den Chor in der Oper.
Mhm.
Und so kam das eben zustande. Ja. Und da hat sich mir dann auch wirklich so eine ganz neue Welt eröffnet. Und das habe ich aufgesogen mit jeder Faser. Ja. Und ich hätte alles stehen und liegen lassen dafür, wenn ich im Theater sein kann und spielen kann und da auf der Bühne sein kann.
Toll.
Ja.
Was für ein Weg, oder?
Ja.
So überraschend für dich selber auch.
Ja.
Ja. Und wann hast du dann gespürt, okay, du willst es beruflich machen und hast dann so Schritte unternommen oder das so verfolgt?
Das hat wirklich noch ein bisschen gedauert. Also ich habe dann erstmal auf Wunsch meiner Eltern noch Abi gemacht. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf.
Auch,
aber so war es, ja komm, eine in der Familie muss doch mal.
Ja.
Und mein Bruder, der älter ist, der ist schon nach der 10. abgegangen.
Okay.
Und dann war ich so, wozu denn? Und eigentlich war das Einzige, was ich wusste nach dem Abi, dass ich nicht studieren will, weil ich keine Lust mehr hatte auf dieses trockene Lernen und nicht wissen, wofür und warum. Und das war auch ein bisschen eine Herausforderung eigentlich nach dem Abi für mich, weil ich mich auch ein bisschen fühlte wie so ein Loser, weil ich das Gefühl hatte, alle um mich rum wissen, was sie wollen. Ja. Und ich studiere das und ich gehe hier ins Ausland und ich mache erstmal dies. Und ich war so Ich weiß nicht, okay, was ich will. Ich weiß nur die eine Sache, die ich nicht will, aber was will ich?
Ja.
Und ja, dann habe ich mir selber so eine Frist gesetzt und habe gesagt, ich gebe mir jetzt 1,5 Jahre Zeit und ich probiere verschiedene Dinge aus, die mich interessieren. Mhm. Und danach treffe ich eine Entscheidung.
Mhm.
Und bei uns im Haus damals wohnten auch immer Schauspieler und mein zu der Zeit auch bester Freund, dessen Eltern waren auch Schauspieler. Mhm. Und der fing dann auch irgendwann an, die Vorsprechen an den Schauspielschulen zu machen. Und so wurde das für mich auch nochmal so eine Option. Also ich habe gefühlt rückblickend selten so Entscheidungen wirklich aus freiem Willen getroffen, ja, sondern immer, weil ich dachte, oh, das machen andere. Ach, das finde ich ganz cool, probiere ich auch mal.
Okay.
Also,
okay, interessant.
Ich bin sehr, sehr lange sehr unbewusst durch mein Leben,
ja,
gelaufen.
Ja, aber mit guten Ergebnissen.
Ja, zum Glück, ja.
Auch eine Methode.
Hätte auch schief gehen können.
Stimmt, wenn du ein BWLer irgendwie als Freund
ja,
genau, hast.
Ja, wollte ich auch mal eine Zeit lang. Ja. Ich dachte, weil ganz viele Freunde meines Bruders haben BWL studiert.
Du, ja.
Ich wollte lange Goldschmiedin werden, dann dachte ich, nee, ich studiere BWL und ja, halt letztlich jetzt bin ich Musical-Darstellerin geworden. Und ja, ich dachte dann auch, ja, okay, dann kann ich ja auch mal so ein bisschen gucken, ob ich vielleicht mal Vorsprechen mache an Schauspielschulen. Und dann merkte ich aber auch irgendwann noch dieses, es war so ein bisschen wie das, was Anik auch erzählt hat, mir würde das Singen auch fehlen. Und dann war auf einmal dieses, oh, jetzt gibt's ja auch die Kombination, es gibt ja dann beides. Und ja, so kam ich dann letztlich da auf die Stage School, weil ich mich dann da beworben hatte und habe das dann ja dankend angenommen. Es war noch mal ein bisschen herausfordernd, weil das natürlich dadurch, dass es eine private Schule war und meine Eltern halt nicht besonders viel Geld hatten, war das einfach noch mal finanziell echt einiges, was es da zu wuppen gab.
Oh,
aber
ja,
auch das war wieder so ein Ding, was mir gezeigt hat mit einer Disziplin und wenn ich halt was wirklich will, dann habe ich diese Disziplin.
Ja.
Und habe das halt durchgezogen.
Ja, cool, cool.
Ja.
Und wie ist es dann weitergegangen? Into the Woods war das Abschlussstück. Mhm. Und was waren dann deine ersten Stücke, die du gespielt hast?
Also ich habe schon im letzten Ausbildungsjahr, habe ich schon meine erste Produktion auch gemacht. Das war Grease.
Ah, ja.
Damals noch Musiktheater Reeperbahn 1, also wo hier in Hamburg jetzt heute die tanzenden Türme stehen. Und da hat Thomas Hermanns Regie gemacht.
Oh, krass.
Ja, also seitdem kenne ich Thomas auch sehr gut.
Toll.
Und das war, da habe ich Frenchie gespielt. Da war ich dann zweite Besetzung für Frenchie. Und ja, das Grease hat mich dann auch lange begleitet, also weil die sind dann umgezogen rüber auf die andere Straßenseite, da ins Imperialtheater. Und ja, da habe ich Grease und dann da noch der kleine Horrorladen. Da habe ich dann eben auch Rocky Horror Show gespielt. Wir haben so etliches an Revuen gemacht.
So, ja,
Charlie Brown,
toll,
genau. Also da war ich dann auch lange.
Mhm. Also du hast ganz viel Theater gespielt.
Mhm.
Und dann hast du aber auch angefangen zu drehen. War das ein Wechsel zum Drehen oder war das eine Erweiterung deiner Kunst? Fand das dann gleichzeitig statt?
Also ich sehe es mal eher so als Erweiterung. Mhm. Gelernt haben wir das auf der Schule ja nicht. Da gab es ja kein Kamera-Acting oder sowas.
Stimmt.
Stand zwar im Vertrag, aber wurde halt nie unterrichtet.
Ja.
Und da hatte ich dann auch manchmal so Castings für Werbung oder so, wo dann auch ab und an mal was geklappt hat, was natürlich auch immer
gut war,
finanziell vor allem auch.
Ja.
Aber was eine gute Schule war, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln vor der Kamera. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, da waren auch irgendwelche kleinen Heinzelmännchen oder guten Feen, die da im Hintergrund so ein paar Fäden gezogen haben.
Ja.
Weil ich bei manchen Sachen auch gar nicht weiß, wie kamen die eigentlich
auf dich jetzt
zu mir. Oder
ja,
so. Und dann, klar, die üblichen Agenturen, bei denen man da sein Material hatte und so. Aber ja, so habe ich eigentlich die ersten Kameraerfahrungen gesammelt und das mit dem Drehen, das war nie was ich forciert habe.
Mhm.
Also da war ich auch zu der Zeit einfach sehr unwissend.
Mhm.
Und ich dachte, naja, wie soll ich das denn machen? Oder da muss ich doch noch mehr drauf hoffen, dass sich halt jemand an mich erinnert oder jemand weiß, dass es mich gibt und der mich dann fragt. Also da hatte ich noch viel mehr das Gefühl, ich habe das nicht so in der Hand.
Ja.
Beim Theater konnte ich halt sagen, ja, okay, da gibt's eine Audition, dann gehe ich da halt hin, singe, tanze, spiele und kann das tun. Aber ich kann ja jetzt nicht zum Film gehen und sagen, ich möchte gerne mal was drehen, was hätten Sie denn? So funktioniert diese Branche ja
ist anders.
Auch heute
und hast
noch
du das
nicht.
Gefühl, du hast es eben so angedeutet, dass Sachen auf dich zugekommen sind auch. So gerade mit dem Drehen, dass das so zu, weil mir ist das mit dem Coachen so gegangen, das habe ich ja mir nie vorgenommen, dass ich jetzt unterrichten will. Und dann wurde ich immer wieder gefragt von außen und angefragt und denke im Nachhinein, okay, das war mein Weg, aber das habe ich nicht selber aktiv gemacht. War das beim Drehen für dich auch so ein bisschen?
Ja. Also ich habe dann immer gemerkt, dass es mir Spaß macht. Und ja, wie gesagt, manchmal kamen dann auch so Castings, wo ich dachte, dann ging es um irgendein, ich weiß gar nicht mehr, was das, ich glaube, es war für ProSieben damals. Die haben dann noch so Ansagerinnen gehabt für die Filme und so kleine Sachen. Und da konnte ich irgendwann mal ein Casting machen. Und ich weiß bis heute nicht, wer mich da empfohlen hat.
Krass. Okay.
Und wer da einen Kontakt hergestellt hat. Aber solche Dinge ergaben sich dann manchmal. Aber so hatte ich einfach die Möglichkeit, auch vor der Kamera Erfahrung zu sammeln. Habe natürlich auch Fehler gemacht, aber das gehört dazu. Klar. Und das ist dann ja das Gute beim Drehen, dass man es einfach wiederholen kann. Ja. Eben nicht wie auf der Bühne.
Ja.
Aber ja, es war immer so eigentlich lange so, dass ich dachte, ich freue mich, wenn das extra kommt.
Ja.
Also es war nie so ein Entweder-Oder, sondern das war immer so ein, oh, ist toll, wenn sich's ergibt und wenn es passt, dass ich auch mal was drehen kann. Aber das ist natürlich heute auch noch mal ganz anders durch diese ganzen Online-Portale, die es gibt, wo du dein Material hast. Und ich weiß ja noch, wie früher alleine mal jemanden zu fragen, so kannst du mir mal mein Demoband schneiden und das auf VHS-Kassetten.
Stimmt, oh, das habe ich auch gemacht.
Und dann musst du diese Hüllen haben und auf den Hüllen noch irgendwie das
Ausdruck
Foto.
Und das Foto.
Und alles per Post verschicken. Ja. Und also was das eben auch für ein enormer Kostenfaktor war.
Die
und
Fotos zu bestellen.
Ja, also es gab ja nichts digital.
Und ja, natürlich.
Oh ja, und das natürlich hat das auch die Reichweite einfach eingeschränkt.
Ja,
und
na klar.
Das ist heute einfach nochmal ein ganz anderer Markt. Und das habe ich eben aber jetzt auch erst so wirklich in den letzten, ich sag mal, 2,5, 3 Jahren, dadurch, dass ich selber mich auch in ein Coaching begeben habe, gelernt, wie viel ich eigentlich auch vorher schon hätte machen können, um da vielleicht noch mehr zu erreichen, auch in dieser Film- und Fernsehkarriere.
Ja. Was, sag mal ein paar Beispiele, was sehr interessant.
Ja, eben auch viel proaktiver sein. Also so Leute, die halt sagen, ja, ich schreibe hier immer meine Caster-Mails oder so. Was eine totale Selbstverständlichkeit ist. Und wo ich denke, ja, toll, ich habe mit 52 meine erste Caster-Mail verschickt.
Wahnsinn!
Also es ist auch, ich will das auch nicht runterreden. Ich habe ja auch so viel erreicht. Aber es ist natürlich dann immer dieser Anteil in mir, der dann noch sagt, aber was wäre denn noch alles möglich gewesen, wenn du das schon vorher gewusst hättest und das vielleicht ein bisschen früher angestupst hättest?
Ja.
Und,
ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt, ja. Ja, es gibt Leute, die ja sehr viel jedes halbe Jahr was schicken und neue Fotos machen. Und ja, total. Ich habe das ja auch nicht so gemacht. Eigentlich, ich denke das oft beim Coachen, habe ich nie wo akquiriert oder so. Könnte ich auch, weißt du, so Firmen anschreiben, möchten sie ein Stimmtraining buchen, das habe ich nie gemacht und wahrscheinlich wäre viel mehr noch möglich.
Ja.
Aber
letztlich
ist
es
auch stimmig mit sich sein und wenn es so läuft.
Ja, also ich finde eben auch jetzt so, ich suche da so meinen Weg, wie sich das für mich okay anfühlt. Ja. Also ich tue mich immer schwer mit diesem, man muss das aber so und so. Und wo ich denke,
muss man nicht.
Glaube ich. Also es ist immer viel wichtiger, finde ich, die Individualität mit drüber zu bringen und welcher Weg das dann ist und auch gerade mit dem, was so Caster oder so angeht. Also frag 10 Leute und du kriegst 10 Meinungen und deswegen, ich gucke dann immer, was fühlt sich für mich richtig an, was ist das richtige Maß.
Ja.
Auch in so sozialen Medien. Also ich habe mich auch lange verweigert, sowas wie Instagram oder so zu machen. Und jetzt bin ich zwar da seit ein paar Jahren, weil es eben auch irgendwie sind,
dazugehört
irgendwas
bisschen,
brauchst du, Aber auch da gucke ich halt, worauf habe ich Lust? Also ja. Wie kann ich das so machen, dass es sich für mich richtig und ja. Stimmig anfühlt? Wie viel will ich preisgeben?
Ja.
Ich weiß, der Algorithmus möchte was anderes, ja. Aber der ist mir dann auch egal.
Ja,
ich will nicht jede Woche auf Krampf
irgendwas posten
oder irgendwas machen. Wenn gerade nichts los ist.
Ja.
Ja, und ich will dann auch mal zeigen dürfen, dass es mir vielleicht gerade mal an einem Tag nicht so gut geht.
Ja, ja, ist das Thema authentisch sein.
Ja,
ne?
Ja. Und das ja. Lerne ich mehr und mehr auch in den letzten Jahren.
Ja, schön.
Glaube ich, auch so eine Sache des Älterwerdens.
Bestimmt, ja. Bestimmt, dass wir ja ehrlicher werden zu uns oder echter.
Ja.
Echter werden, ne?
Wissen, was wir wollen.
Wissen, was wir wollen,
wir nicht
wer
wollen.
Wir sind auch,
ja.
Oder?
Ja.
Auch so. Was mehr
ja. Wird
mit der Zeit, mit den Jahren, finde ich.
Ja.
Total.
Ja.
Ja. Susi, oh, schönes Gespräch.
Ja,
jetzt müssen wir über was sprechen, was mich sehr begeistert.
Ja.
Ja. Du hast ja gedreht für St. Mike.
Ja.
Eine Serie auf RTL. Ich habe schon vorhin gesagt, ihr war zweimal nominiert für den Deutschen Comedy-Preis.
Ja.
Und an deiner Seite war... Der wunderbare Daniel Donskoy.
Ja.
Und diese Serie hat mein Leben wirklich zum Schöneren verändert, muss ich sagen.
Ach, wie
weil
schön.
Ich ihn dadurch kennengelernt habe. Ich finde ihn so toll. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, die ihr jetzt zuhört. Das ist ein ganz toller Schauspieler und Mensch.
Ja.
Und die Serie ist crazy gewesen. Er war ein Fake-Priester sozusagen.
Ja, ja.
Ein Gangster, glaube ich, ne? Der
genau,
sich als
eigentlich
Priester,
so ein Kleinkrimineller.
Der sich als Priester verkleidet oder so gefaked hat. Und du warst seine Gemeindesekretärin.
Ich war die Haushälterin
im
Pfarrhaus. Genau.
Pfarrhaus.
Genau.
Eine schöne Rolle, oder?
Ja.
Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, also, ja, also Maria hieß die.
Ja,
war auch so
ganz klassisch.
Ganz
Name.
Klassisch
ja.
natürlich. Aber eben so die gute Seele und einfach auch eine Frau mit Herz.
Ja.
Und die dann auch irgendwann natürlich... wusste, so das ist kein echter Pfarrer, weil er sich natürlich auch durch diverse Dinge
verraten hat,
aber die halt einfach auch gemerkt hat, der hat das Herz am richtigen Fleck und der erreicht die Menschen und seine Botschaften sind richtig
ja. Und
seine Botschaften sind im Sinne Gottes, wenn
ja. Vielleicht
auch nicht im Sinne der Kirche.
Ja.
Aber deshalb, und sie hatte natürlich auch ihre eigenen Geheimnisse.
Ihre eigene Geschichte, ne?
Und
ich habe
eine Geschichte
gesehen, da kam er so ein bisschen vor mit adoptiert, also Kind zur Adoption
freigegeben. Genau,
genau.
Wurde eben auch so erzählt, dass sie ja. Früher Nonne war und dann eben
ja. Mit
einem Pfarrer geschwängert wurde und der sie dann aber auch hat fallen lassen.
Mhm.
Und dann hat sie ihren Sohn halt zur Adoption freigegeben, schweren Herzens.
Gab es da eigentlich ein Happy End? Hat sie sich dem Sohn irgendwann zu erkennen gegeben?
Ja, ja. War erstmal nicht Happy End, aber dann haben sie
ja. Sich
doch ausgesöhnt.
Ja,
aber war ein schwerer Schritt für Maria.
Ja.
Und auch da hat sie sich dann halt dem Pfarrer irgendwann anvertraut, weil sie eben auch, irgendwann waren wir auch so Partner in Crime.
Ja, yeah. Ja.
Also haben dann auch schon so ein paar Dinger gedreht.
Zusammen. Und wie war das? Es war doch eine Mischung eigentlich aus Comedy und aber auch ernst, oder?
Also gibt
wie
ja den schönen Begriff Dramedy.
Dramedy
im deutschen Fernsehen, genau.
Ja.
Also wir waren zwar für den Comedy-Preis nominiert, aber hatte auch immer diese dramatischen
ja. Elemente
so ein bisschen mit drin.
Ja.
Und natürlich auch für den Pfarrer eben diese Not, dass er
ja. Halt
nicht auffliegen darf.
Ja,
und weil
klar.
er wusste, okay, da sind Leute hinter ihm her, wenn die ihn kriegen.
Ja. Dann ist er in Schwierigkeiten.
Dann ist er in
sehr großen Schwierigkeiten.
Und dann waren die einen weg, dann kamen die nächsten, die
ja. Schwierigkeiten
gemacht haben. Also
ja,
das
ja. Und wie war das so, von Red Hat zu Red Hat zu arbeiten?
Ja, das hat uns auch sehr verbunden.
Das glaube ich.
Und wir hatten auch sehr viele rothaarige Episodenrollen. Und wir haben dann
Echt? Immer
so Ginger, als wie das Ginger Day
ja. Am
Set.
Ja.
Ja. Wir waren die geballte Ginger Power.
Toll.
Und ich meine, Daniel ist eh so ein Power-Paket.
Ja, wirklich.
Ja.
So vielseitig auch, ne? Musikalisch
ja. Und
singt und politisch aktiv und
ja. Viele
Sprachen, die er spricht. Also Daniel, falls du das hörst, komm in meinen Podcast. Ich möchte dich wahnsinnig gerne interviewen.
Ja. Ich tue, was ich kann.
Ja, bitte,
ich tu,
bitte,
was ich kann.
Bitte. Toll.
Ja, ein toller Typ, wirklich.
Ja.
Ja. Kluger Kerl
ja. Und
auch. Also, wo ich manchmal denke, oh Mann, wäre ich in dem Alter auch schon mal so
gewesen,
auch mit dem zu wissen, was ich will, auch mit Grenzen setzen.
Ja.
Auch. Sowas, wo ich schon denke, wow.
Das ist erstaunlich, ne? Mhm. Es gibt so, ich habe so ein paar 30-Jährige in meinem Umfeld, wo ich denke, wow, so war ich nicht in dem Alter. Mhm. So klar und ja, auch das mit den Grenzen lerne ich jetzt erst so im Leben.
Ja.
Ja, konnte ich damals nicht. Nee.
Nee, habe ich nicht gespürt und wenn gespürt, dann auch noch zu setzen, war der nächste Schritt dann.
Ja. Es wurde uns, ich weiß nicht, wurde uns das nicht beigebracht? War das nicht so Thema früher? Vielleicht auch durch den Job, durch die Branche.
Das ist ja viel, das war, was du auch in dem Gespräch mit Elena hattest, ne? Eben dieses, wie weit wir eigentlich immer wieder gehen und in welchen Zuständen wir uns auf die Bühne schleppen und weil wir eben auch in diesem anderen Umfeld arbeiten, weil es eben nicht der 9-to-5-Job ist und mit, naja, dann melde ich mich halt krank.
Ja, nicht die
Festanstellung. Weil es oft auch heißt, mit, ich melde mich krank, heißt auch, ich kriege kein Geld.
Ja.
Und das fördert natürlich diese ganze Branche auch permanent, selbst wenn man die Grenzen spürt, dann zu sagen, dass man drüber aber was soll ich denn machen?
Ja.
Und auch diese, natürlich, ich glaube auch, zum Teil entsteht das aus so einem Verantwortungsgefühl heraus, weil wir dann auch mal sagen, ja, ich will ja die anderen auch nicht hängen lassen. Mhm. Und da merke ich aber auch, dass sich das einfach in den letzten Jahren massiv verändert, auch bei mir.
Ja.
Ich dann auch manchmal denke so, nee, es ist nicht mein Job, das aufzufangen, was andere verbockt haben. Ja. Weil man könnte Dinge auch anders planen, könnte anders agieren.
Ja.
Klar, es geht letztlich immer wieder um Geld.
Ja.
Es geht immer ums Geld verdienen.
So ist das. Ja.
Aber ich bin nicht mehr bereit, das alles mitzumachen.
Ja.
Nur damit jemand anderer sich eine goldene Nase verdient und ich nichts davon habe.
Ja, richtig.
Außer, dass ich meinem Körper schade und mir selbst schade, weil ich versuche, ein System aufrechtzuerhalten, was vom Kopf her stinkt.
Ja, richtig, richtig. Hast du Routinen, die dich gesund halten in dem Job? Hast du irgendwas entwickelt, wo du sagst, die und die Sachen helfen mir?
Also ich bin auf jeden Fall jemand, der immer wieder Zeit für sich braucht.
Mhm.
Auch ganz unabhängig auch von dem Job. Aber für mich ist es wichtig, wirklich Zeit mit mir alleine zu haben.
Mhm.
Und ich brauche es oft, oder ich muss auch immer wieder darauf achten, dass ich mich gut erde. Also was bei mir durch, zum Teil durch Bewegung, durch Sport passiert, aber auch durch das Draußensein in der Natur.
Ja.
Und das nährt mich, das erdet mich. Und ich bin aber auch jemand, der halt, ich brauche ein gutes Umfeld auch in meinem Beruf. Also ich brauche eine gute Energie unter den Menschen. Und ich weiß aber, zum Glück bin ich auch so gepolt, dass ich jemand bin, der das auch herstellen kann.
Ja.
Und das fällt mir nicht schwer. Das ist einfach auch mein Naturell.
Ja.
Also ich bin, glaube ich, auch jemand, wenn ich irgendwo am Set bin, ich bin jemand, der
gute Energie
hat und gute Stimmung verbreitet und trotzdem Dinge anspricht, die schieflaufen, was nicht unbedingt immer gern gesehen und gehört ist.
Ja.
Aber auch da, finde ich, gibt es ja unterschiedliche Wege, das zu tun.
Ja.
Muss ja nicht immer als eine Anklage rüberkommen, sondern ich kann sehr konstruktiv und liebevoll sagen, das und das läuft nicht optimal oder da könnt ihr da bitte nochmal gucken, weil es fehlt das und das.
Ja.
Und Kommunikation ist, finde ich, auch so ein riesiges Feld, wo einfach so viel dranhängt und die oft einfach so, so schlecht funktioniert.
Yes.
Und es würden sich so viele Probleme vermeiden lassen, wenn anders kommuniziert werden würde.
Auf jeden Fall.
Und das versuche ich einfach auch in den letzten Jahren mehr und mehr auch furchtloser einfach umzusetzen.
Ja.
Ich merke, dass mich das schon manchmal auch Mut kostet, Dinge auszusprechen.
Aber auf jeden Fall.
Es ist auch immer wieder dieses, mich selber aus der Komfortzone rauszubegeben und zu sagen, nein, ich mache es jetzt trotzdem nochmal wieder. Und mir selber immer wieder zu zeigen, es passiert nichts Schlimmes.
Ja.
Und beim nächsten Mal ist es schon so ein bisschen leichter.
Ja. Das habe ich auch, die Erfahrung habe ich die letzten Jahre gemacht, dass wenn ich angefangen habe, unangenehme Sachen auszusprechen, dass ich erst dachte, es passiert was Schlimmes oder ich verliere den Menschen, dem ich das sage.
Mhm.
Und dann habe ich das gemacht, habe gemerkt, oh nein, ich verliere den ja gar nicht. Und die Beziehung verbessert sich sogar dadurch, dass ich was ausgesprochen habe.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich was ausspreche, kann der andere ja dann plötzlich auch was aussprechen. Mhm.
Wir schaffen Räume dadurch.
Und ja, und es fällt mir auch leichter von Mal zu Mal tatsächlich. Mhm. Ja, ist eine schöne Erfahrung, finde ich.
Ja.
Ja, Sachen aussprechen, das ist so wichtig.
Ja.
Ja, total.
Und manchmal sind es wirklich auch so Dinge, wo ich, also jetzt mal zum Beispiel beim Film, oder ne? Na klar arbeiten die unterschiedlichen Abteilungen für sich alle irgendwie zusammen.
Ja.
Aber ich als Schauspielerin zum Beispiel würde mir manchmal nur eine E-Mail wünschen mit: Leute, wir sind dran an den Büchern, es verzögert sich noch um eine Woche.
Ja, einfach sowas.
Das nimmt mich mit, das bindet mich in diesen Prozess mit ein und ich merke, dass es mit mir auch was macht. Also es ist eben nicht so dieses, ich bin wieder die ganz am Ende in dieser Schlange.
Irgendwann auf Zuruf.
Genau, genau.
Muss.
Und so da hätte ich viel mehr das Gefühl, ich werde damit abgeholt und ihr habt mich nicht vergessen. Und auf einmal bin ich auch viel kulanter mit dem, dass ich denke, ja, dann macht mal.
So
wie wenn ich zu Hause sitze. Und warum kommen denn keine Bücher? Wann kommen denn endlich mal die Bücher?
Ja.
Und solche, das sind manchmal so
Kleinigkeiten, die eigentlich so leicht umzusetzen sind, aber wo man einen Blick für entwickeln muss, glaube ich, ne?
Ja.
Leute mit reinzunehmen und einfach auch von der Perspektive des anderen her zu denken.
Ja.
So.
Ja. Und da ist noch viel zu tun.
Das ist das Thema Empathie auch.
Auch,
fühlen,
ja.
Was der andere fühlt oder denken. Was könnte der andere jetzt denken oder die andere jetzt denken?
Ja.
Ja. Ja.
Ja, eben auch dieses, was könnten die anderen denken? Großes Thema, ja.
Großes Thema, ja. Ja. Ja, ist auch nicht so einfach, aber trotzdem ist das wichtig.
Ja, aber eigentlich könnte es uns ja völlig egal sein, was die anderen von uns denken.
Ja, ja, das meinte ich aber nicht. Ich meinte eher, was hilft jetzt dem anderen? Wie ist jetzt seine Gedankenschleife und wie kann ich da jetzt dienend Informationen geben oder
das
so? Sonst, was der andere von uns denkt, das darf uns nicht kümmern eigentlich.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte mit dir sprechen über den Unterschied des Spiels oder auch des Sprechens auf der Bühne und vor der Kamera.
Mhm.
Weil das ja manche Leute als so ganz krass empfinden, sagen, okay, auf der Bühne fühle ich mich wohl, aber vor der Kamera bin ich verkrampft oder umgekehrt.
Mhm.
Vor der Kamera bin ich locker, da nuschel ich so vor mich hin, aber auf der Bühne kann ich ja gar nicht rüber senden. Also empfindest du das oder wie empfindest du das? Oder ist das was bei dir so smooth passiert, je nach Medium, wo du bist? Machst du das automatisch?
Inzwischen relativ automatisch.
Ja.
Aber auch das war natürlich ein Lernprozess und ein Weg. Aber ja, ich finde schon, dass es sehr unterschiedliche Medien sind und Arten auch zu spielen, zu sprechen. Natürlich muss ich auf der Bühne immer eine Schippe draufpacken, was vor der Kamera, also wenn ich vor der Kamera so spielen würde wie auf der Bühne, wäre das viel, viel, viel zu viel.
Ja.
Und ich liebe das zum Beispiel beim Drehen, weil es mir so die Möglichkeit gibt, viel nuancierter zu sein. Und dass manchmal schon der Gedanke reicht, damit in meinem Gesicht was passiert. Und die Kamera das einfach noch so verstärkt, dass es trotzdem ankommt.
Ja.
Oder auch die leisen Töne vor der Kamera.
Ja.
Was manchmal wirklich eine andere Freiheit ist.
Ja.
Auf der Bühne ist es natürlich wiederum, auch je nachdem, was man spielt, aber ja, es fordert mich dann wieder anders. Da muss ich natürlich auch sehen, wie gehe ich mit meiner Stimme um? Wo hole ich die Kraft her? Mhm. Wie ist das Maß, dass es sich für mich immer noch gut anfühlt? Also
nicht
auch
künstlich so wird oder
genau.
So.
Und ich weiß natürlich, in einem großen Haus, wenn ich bis zur 35. Reihe spielen möchte, bei denen soll natürlich auch noch was ankommen.
Ja.
Und das mag für die dann vielleicht in Reihe 1 und 2 sitzen, erstmal sehr übertrieben wirken, was ich da mache auf der Bühne. Aber diese Intensität braucht es dann natürlich auch, damit auch für den Zuschauer ganz hinten noch was ankommt.
Das sind so die typischen Reihen vorne, wo die Spucke des Schauspielers einen
da rein.
Deutsch, das ist im Theater so. Und ich habe aber gerade gedacht, während wir so sprechen, fühlt sich Kamera ein bisschen so an wie unser Gespräch jetzt.
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Ja.
Ja, absolut.
Ja, ne? Ja, ja, diese Normalheit. Oder
Also was natürlich auch da muss ich gucken, dass ich dann eben nicht zu privat bin. Ja. Also trotzdem muss ich natürlich sehen, sowas, was macht denn meine Rolle aus?
Ja.
Aber das ist ja sozusagen dann der Schritt davor, dass ich wissen muss, wie spricht die, wie bewege ich mich, wie ist die in diesem Umfeld?
Ja.
Wie vertraut ist mir das? Also all das, was ich vorher an Arbeit erledige, aber dann eben im Spielen an sich habe ich dann ja diese Freiheit. Und dann ist es auch klar, manchmal hast du das, du musst jetzt aber sehen, dass du da die Marke triffst oder so.
Genau,
dann, das sind dann eher die Herausforderungen, wo ich denke, okay, es soll natürlich aus dem wieder nicht.
Ja.
Drum bin ich auch eher jemand, der da sagt, okay, ich klebe mir keine Marke oder so, sondern bitte, okay, ich weiß, ich hier an der Tischecke und hier zwischen Tisch und Stuhl, dann stehe ich da richtig und kann mich aber leichter positionieren und es wirkt natürlicher.
Ja. Du hast gerade gesprochen auch von der Bühne, wenn man Kraft braucht mit der Stimme und so. Und wir haben ja einmal zusammen gearbeitet für deine Rolle in Misery.
Ja.
Das ist ja ein Film gewesen von Stephen King, glaube ich.
Genau, oder? Der Roman ist von Stephen King.
Der Roman ist von Stephen King und man hat immer Katie Bates, glaube ich, vor
Genau,
Augen,
die hat
die
ja
die Rolle
Oscar
gespielt
dafür
hat,
gekriegt.
Einen Oscar gekriegt.
Ja.
Und diese Rolle hast du gespielt im kleinen Hoftheater.
Ja.
Und wir haben gearbeitet, weil du auch viel laut sein musstest, ne? Oder was
genau.
haben wir gemacht? Ja.
Ja, beides eben auch. Ja. Also die hatte halt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, also es ist eben eine ehemalige Krankenschwester, wie sich dann auch rausstellt, und die einen Mann bei sich pflegt, der einen Autounfall hatte und sich aufopferungsvoll um ihn kümmert. Und das ist eben der Autor ihrer Lieblingsbücher, die sie halt den sie heiß vergöttert.
Aha.
Und am Anfang hat sie eben diese ganz zarten Töne, wo er auch noch so im Koma liegt oder noch bewusstlos ist und wo sie ihm dann auch ins Ohr flüstert und ich bin dein Fan Nummer eins. Und später rastet sie halt total aus und ist wirklich kurz davor, ihn umzubringen, weil er halt in einem Buch, weil er ihre Figur oder ihre Lieblingsfigur in seinen Büchern sterben lässt. Und damit kommt sie halt gar nicht klar. Also die ist eben wirklich auch total durchgeknallt.
Ja.
In ihrer Welt natürlich ist das alles sehr stimmig in ihren Reaktionen, aber das war eben diese Herausforderung zu sagen, wie habe ich das auf der Bühne, dass es quasi dieses Geflüsterte leise ist, was ich aber trotzdem tragen muss.
Ja.
Und später auch dann eben das, wo sie wirklich rumschreit und ausflippt und eben ohne mir die Stimme kaputt zu machen.
Ja.
Und das war dann eben super bei dir, weil es für mich auch eher nochmal so ein Einchecken war oder nochmal zu wissen, so okay, gibt's was, was ich übersehe? Weil natürlich habe ich es gelernt, aber nicht alles benutzen wir ja auch immer und brauchen wir immer. Und natürlich ist es wie ein Muskel zu trainieren und mich an Dinge wieder zu erinnern und zu sagen, ja natürlich, ich brauche die Kraft aus meinem Körper, aber hast du einfach noch Tools und hilfreiche Dinge, die ich für mich tun kann, damit ich eben beide Qualitäten erfüllen kann. Mhm. Und da war die Arbeit mit dir einfach Gold wert.
Ja, cool. Dankeschön.
Und auch sehr beruhigend, einfach nochmal zu hören.
Wissen,
Es ist alles da, ist alles okay.
Ja, genau. Das Instrument ist einem guten Zustand.
Ja. Und auch für sowas, finde ich, ist es dann eben toll, jemanden wie dich zu haben.
Ja.
Der da mit dem professionellen Blick nochmal drauf guckt
und einen
oder im Zweifelsfalle sagt, pass mal hier ein bisschen auf. Oder
das war interessant. Das war eigentlich das einzige Stück. Ich gucke sonst immer die Stücke an von Leuten, mit denen ich arbeite oder gucke die Filme oder höre den Podcast oder so.
Mhm.
Und bei dir konnte ich nicht kommen, weil meine Eltern beide so krank waren zu dem Zeitpunkt, dass ich dachte, ich kann ein Stück über jetzt jemanden krank ist, der gepflegt wird, nicht angucken, tatsächlich.
Ja.
Das habe ich noch nie gehabt sonst.
Ja, das hattest du mir ja auch erzählt.
Ja.
Das habe ich total verstanden.
Ja.
Und auch gerade, ich meine, gut, ich hatte bei deiner Mama ja auch noch
natürlich.
Unterricht damals in der Schule. Und also es ist ja auch, wenn ich dann auch noch weiß, um wen es geht.
Und
das, also ich habe das total verstanden.
Ja. Habe ich so noch nie erlebt gehabt.
Ja.
Aber man ist ein Mensch, ne?
Ja, eben.
Passiert auch.
Ja, Gott sei Dank.
Aber du hast mir erzählt, dass es gut lief und dann war ich beruhigt.
Aber auch da ist es doch, ich finde auch, das ist auch ein schönes Beispiel, dass du da deine Grenze respektiert hast.
Ja,
und gesagt, es geht gerade, ich kann es nicht. ich würde es gerne sehen, aber ich weiß, es würde mir nicht gut tun.
Ja, richtig.
Und auch da ist es wichtig und richtig, finde ich, auf uns zu hören.
Ja, stimmt. Mhm. Du hast was Schönes gedreht, Susi, was ganz anderes. Ich habe das in deinem Showreel gesehen, Malibu. Was ist Malibu? Ein Strand in L.A.?
Nein, leider nicht. Nein, ein Campingplatz, der behauptet wird am Plöner See.
Okay.
Gedreht haben wir aber hier in Amersbeek am Bredenbeker Teich,
okay,
wo es auch sehr schön ist, also im Norden Hamburgs. Ja,
ja, aber kein sexy Ort.
Nee,
Malibu,
nee, vor allem auch, wenn man behauptet, ja, wir spielen Sommer und du stehst dann halt im Hamburger Sommer so bei 12 Grad und Regen. Und die sind, nein, ist schon okay mit dem Top. Nein, mir ist nicht kalt.
Ja.
Und das war eine Serie, da ging es darum, dass dieser Campingplatz, dass der Besitzer verstorben ist und die neuen Erben, also ein junges Pärchen, sich nicht da ganz darüber einig sind, ob sie diesen Campingplatz jetzt haben wollen oder nicht, weil sie auch ein bisschen die Katze im Sack kaufen müssen.
Mhm.
Und letztlich ist es dann die Frau, die das eigentlich entscheidet, weil sie auch die ist Krankenschwester, aber auch so wirklich kurz vorm Burnout. Mhm. Und
bist du das?
Nein.
Nein.
Nein. Und sie merkt aber halt, dass sie an diesem Ort total auftankt und zur Ruhe kommt. Und ihr Mann ist halt irgendwie so in der IT-Branche und eigentlich gerade so die Karriere startet. Und der sagt, ich habe ja noch nicht mal Internet, ich kann hier nicht arbeiten. Und das ist so ein bisschen der Clinch. Und letztlich entscheiden sie sich dann aber doch und übernehmen diesen Campingplatz. Mhm. Und meine Rolle war eine Dauercamperin, die da mit ihrem Mann Griechen schon über lange, lange Jahre auf diesem Campingplatz mehr und mehr Zeit verbringt. Also weil sich dann auch so ein bisschen rauskristallisiert, dass es denen halt finanziell auch nicht so gut geht und dass das wirklich mehr und mehr so dieses Ding wird, okay, das wird vielleicht irgendwann, haben wir die Wohnung in der Stadt nicht mehr, sondern
das wird euer Zuhause.
Wir werden hier unser Zuhause haben. Mhm. Und als das natürlich auf der Kippe steht, immer wieder, ob dieser Campingplatz jetzt bleibt oder nicht. Und selbst als die sich entscheiden, ja, der darf bleiben, gibt's halt wieder Probleme mit dem Bauamt. Und natürlich geht's immer wieder um diese Existenz und um dieses, wo sollen wir denn hin, wenn das hier alles weg ist? Mhm. Und das,
war das schön zu spielen?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Mir hat das gut gefallen, was ich da gesehen habe, die Ausschnitte irgendwie.
Ja, also auch wieder so eine Rolle mit viel Herz. Ja. Also das scheint mir irgendwie auch zu liegen, aber ich mag es auch, also ich spiele es auch gerne. Und,
ganz schön.
Ja, auch ein tolles Team und leider geht es halt nicht weiter. Also es war eigentlich vom ZDF so gesagt, wir wollen das über Jahre und ganz lange und auch eure Geschichten.
Okay.
Und war dieses Jahr eigentlich so dieses, wir wissen noch nicht, ob wir 4 Folgen drehen oder 5 oder.
Okay.
Und dann kam im Dezember plötzlich diese Nachricht, dass es von ganz oben abgesägt würde. Also wurde. Also von drehen wir 4 oder 5 Bücher bis zu, wir drehen gar keine mehr, war es ein sehr kurzer Weg.
Und
das war ein ziemlicher Schlag in die Magengrube.
Ja, das glaube ich. Und dann muss man sich auch von der Figur verabschieden, ne? Von der Rolle.
Das,
oder?
Das ist eben auch was, mit was wir alle so schade fanden. Ja. Weil man auch sagt, jetzt ist diese Geschichte einfach nicht
zu Ende erzählt.
Und wir haben keine Chance, für uns zu irgendeinem Ende zu kommen. Es ist einfach so abgerissen.
Müsstet ihr euch mal zu einem geheimen Workshop treffen und es zu Ende spielen?
Ja, vielleicht.
Oder ein Theaterstück draus machen oder so.
Ja, wir haben zumindest mit ein paar Leuten gemeinsam die letzten 3 Folgen geguckt.
Schön.
Also es war auch nochmal so ein bisschen so ein
Abschied
Get Together. Und Abschied, ohne dass wir es da wussten. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir es noch nicht.
Ja, das gehört auch zum Job dazu, ne?
Ja.
So Erfahrungen.
Ja. Aber es sind ehrlich gesagt die mir dann auch immer am schwersten fallen, die anzunehmen.
Ja.
Also dieses Gefühl, so ausgeliefert zu sein.
Ja.
Und eben immer wieder so, also auch auf so Aussagen, wie sie im Sommer halt noch getroffen wurden, das soll über Jahre laufen, dass das keinen Wert mehr hat. Und das ist auch immer das, was mich so trifft. Und da trifft halt jemand diese Entscheidung, der auf seinem sicheren Stuhl sitzt, sein gutes Einkommen hat, sich um nichts einen Kopf machen muss.
Ja. Und der halt kein Herzblut reingesteckt hat. So eben, wie ihr. Ihr habt ja euer Herz da reingegeben.
Und auch eben dieses nicht zu sagen mit, ja, was können wir denn besser machen? Mhm. Und den Dingen keine Zeit mehr zu geben, sich zu entwickeln. Ja. Also ich meine, das war jetzt das zweite Jahr sozusagen, ne? Und eine neue Reihe. Und dass man dann irgendwie nicht sagt, warum hält man das nicht einfach mal 5 Jahre durch und nimmt sich das Feedback zu Herzen.
Ja.
Versucht vielleicht mal eine Erzählstruktur ein bisschen zu verändern. Aber es ist einfach sehr deutsches, privat, öffentlich-rechtliches Fernsehen.
Ja.
Wo es halt immer wieder so, nein, wir machen es doch immer wieder lieber auf Nummer sicher. Und wir gehen immer wieder den gleichen Weg. Und das sagte ja schon Einstein mit, du, wie willst du andere Ergebnisse erwarten, wenn du immer wieder das Gleiche tust?
Ja, wir müssen.
Und sie denken, ja, wir wollen jüngere Zuschauer und wir wollen dies anders und das anders. Und ja, dann müsst ihr aber auch mal den Mut haben, Dinge anders zu machen.
Ja.
Und nicht beim geringsten Widerstand sagen, ach so, ja, nee, dann hören wir auf und dann machen wir was anderes.
Ja.
Sondern mal zu sagen, dann hört doch mal auf das Feedback der Zuschauer, was die sich wünschen und setzt es mal um. Ja. Und aber ja, das.
Ja.
Das ist immer das, wo ich so dran zu knapsen habe.
Ja, also das glaube ich.
Dass ich das einfach hinnehmen muss, diese Entscheidung.
So ein Gefühl von Ohnmacht.
Ja,
ne?
Ja.
Wie holst du dich da raus?
Also nach der Entscheidung habe ich mir auch erlaubt, wirklich erstmal 2 Tage in einem Loch zu hängen und zu heulen und traurig zu sein und zu trauern und wütend zu sein und alles, was da hochkam. Und dann aber auch irgendwie ins Handeln zu kommen und sagen, was kann ich denn jetzt tun? Weil dieser Zustand von ich warte, ich bin in so einem Opfermodus, der fühlt sich einfach nie gut an.
Ja.
Und wenn es irgendwie Kleinigkeiten sind, wo ich dann sage, so, aber das habe ich jetzt in der Hand, da habe ich die Möglichkeit zu agieren und nicht nur zu reagieren.
Ja.
Das hilft mir dann immer.
Ja.
Und zu sagen, okay, was gibt's denn für Sachen vielleicht, so To-Dos oder Dinge, die ich jetzt schon lange von mir herstelle, komm, dann mache ich das jetzt endlich mal.
Ja.
Bei mir entstand jetzt daraus, dass ich gesagt habe, kann ich nicht vielleicht auch meinen Beruf oder das Nützliche oder Wissenswerte aus meinem Beruf auch anderen Leuten vermitteln. Mhm. Also was ich seit 12, 13 Jahren schon mache in so einem Seminar, was ich eigentlich immer nur für Frauen gebe, aber auch immer nur einmal im Jahr für eine Woche, mit denen ich aber auch schauspielerisch arbeite oder mit dem Handwerkszeug aus dem Schauspiel. Und einfach sehe, was das auch in ihrem normalen Berufs- und Arbeitsleben und auch Privatleben verändert.
Ja.
Und da eben auch jetzt ist für mich gerade der Weg zu sehen, wie kann ich das dann auch mal außerhalb dieses gewerkschaftlichen Rahmens, in dem ich das halt bisher gemacht habe, anbieten und auch für Einzelpersonen und ein Training für Auftritte, für Präsenz, für Stimme und das arbeitet jetzt so ein bisschen.
Toll.
Und da hat Kai Bronisch, der ja auch schon bei dir war, der hat mir auch so ein bisschen Starthilfe gegeben jetzt. Und wir haben so ein erstes kleines Portfolio entworfen, damit ich mal was habe, was ich überhaupt ein bisschen spreaden kann.
Ja, aber klar, natürlich. Ja, du hast so viel weiterzugeben, du hast so viel Erfahrung.
Ja, und auch das merke ich erst wieder, wenn jemand sagt, schreib das mal auf. Und
genau.
Das ist mir natürlich auch erstmal wieder gar nicht so bewusst gewesen.
Ja,
aber,
ich kann mir das gut vorstellen.
Ja.
So viel, was du weitergeben kannst. Von der Bühne, vom Drehen, von Kameraerfahrung, die du hast auch. Und Leuten Angst zu nehmen oder
es ist ein weites Feld.
Ein weites Feld, das ist voll schön.
Und ich habe halt nicht diesen klassischen Coaching-Background, aber ich meine, du weißt es selber, wir haben so viel
Erfahrung.
Dinge, die auch, sag ich mal, normalen Menschen
so
helfen können.
So sehr, natürlich.
Also sei es eine andere Körpersprache oder wie atme ich, all diese Sachen, die so viel bringen und so viel verändern können.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Lehrerin, die ich coache.
Mhm.
Und da denke ich auch, so viel ist, hat uns, unser Beruf kann so viel helfen, ne, dass ich mir bewusst werde über meine Rolle, die ich habe als Lehrerin.
Ja.
Und dass ich nicht privat bin, dass ich auch eine gesunde Distanz entwickle, auch weil ich sage, okay, jetzt schlüpfe ich in diese Rolle. Also das ist so viel, was unser Beruf da helfen kann.
Ja.
Ja.
Wie ist das denn bei dir, wenn du, ich kenne das von meinen Seminarteilnehmerinnen manchmal, dass die dann eben sagen, ja, aber wenn ich in so eine Rolle schlüpfe, dann bin ich ja nicht mehr authentisch, dann bin ich ja nicht mehr ich. Was würdest du da antworten?
Also ich würde, glaube ich, sagen, dass wir ja immer in Rollen sind, egal wo wir sind. Mhm. Ne? Jetzt sind wir in der Rolle Interviewerin, Interviewte, so. Mhm. Sonst sind wir in den Rollen Freundin, dann bin ich in der Rolle Ehefrau, Mutter. Ich bin ja immer in einer Rolle.
Ja.
Es gibt ja selten den Moment, wo ich einfach nur ich bin, ohne Bezug auf andere irgendwie, oder? Mhm. Und das ist einfach, mehr ist es ja nicht.
Genau, ja.
Oder? Glaube ich. Und selbst, es war so ein guter Quote von Meryl Streep, nein, ich weiß nicht von wem, es war gerade ein tolles Zitat, dass jede Rolle, die wir spielen, müssen wir mit uns in Verbindung bringen, sonst sind wir nicht authentisch und echt. Also
ja.
Wir können ja uns nie abkoppeln, wenn wir spielen. Und ich glaube, das muss man begreifen. Und dann bin ich Lehrerin, in der Rolle Lehrerin, aber trotzdem ich.
Und ich glaube eben, es ist immer dieser Schritt, mich bewusst in diese Rolle zu begeben.
Ja.
Und dafür muss ich mir erstmal der Rollen, die ich unbewusst Tag für Tag einnehme, bewusst sein.
Ja.
Aber dann kann ich sagen, okay, wie dient mir denn diese Rolle? Was macht es in dem Moment vielleicht einfacher für mich, als Lehrerin dazustehen, wenn ich sage, ich stehe da in der Rolle Lehrerin. Und
Das geht
in die Richtung auf jeden Fall, was du auch gesagt hast.
Weil man hat, also einerseits verbindet man sich mehr, interessanterweise, wenn man sich der Rolle bewusst ist.
Mhm.
Und andererseits bekommt man aber auch, finde ich, eine kleine Distanz innen drin, die einem gut tut.
Mhm.
So, dass man, ich nenne das immer, man muss sich einen Spaß draus machen. Also
wie
Theater spielen. Ich spiele jetzt die Lehre, also wie wenn ich meine Kinder erziehe. Ne? Dann bin ich jetzt streng oder sage was Ernstes, aber innerlich ist das für mich ein Spaß.
Ja.
So, und das, irgendwie so ein Gefühl kann man entwickeln.
Ja.
So, finde ich.
Und das finde ich eben auch so wichtig, dass das Spaß machen darf.
Es darf Spaß machen.
Ja.
Wenn ich jetzt meinen Vortrag halte, es darf Spaß machen.
Ja.
Wenn ich angeguckt werde oder wenn ich laut werde und was Wichtiges sage oder so. Es darf Spaß machen.
Ja.
Ich glaube, so nennen wir die Folge. Es darf Spaß
machen. Ja, sehr schön, sehr schön.
Das ist cool.
Ja.
Und wir müssen zum Schluss kommen. Ich muss mal gucken, wie lange sprechen wir? Eine Stunde? Nee, es geht. Dann müssen wir noch sprechen.
Moment. Willst du noch weiter über Daniel sprechen? Hast du alles gehört, was du jetzt gehört, wissen wolltest?
Was ich wissen wollte? Also bis auf seine Handynummer natürlich. Nein.
Kannst
du mir nachher geben? Na, was will ich über Daniel noch wissen? Ich fand es so toll. Daniel Donskoy, da sind wir wieder gerade, hat ja bei den zu Corona ganz viel Insta-Lives gemacht.
Ja.
Das fand ich auch toll. Weißt du, was ich toll daran fand? Es war ja die Corona-Zeit, habe ich so zwei Kategorien von Menschen beobachtet. Die einen, die sich so da so ein bisschen reingegeben haben und so verzweifelt waren und so gar nicht, so wie gelähmt waren.
Mhm.
Und andere Leute, die die Zeit genutzt haben.
Ja.
Irgendwie. Und er hat es gemacht. Er ist einfach live gegangen bei Instagram.
Ja.
Du warst auch mal dabei, glaube ich.
Ja, ich habe seinen Hebräisch-Kurs mitgemacht.
Ja.
Mehr schlecht als
Hebräisch-Unterricht.
Ja, genau.
War toll. Das fand Aber ich, man konnte die Zeit
fand
nutzen.
Fand ich super, ja.
Ja, das war toll.
Ja.
Und hat er irgendwann angefangen, Songs rauszubringen. Ich könnte stundenlang über ihn reden. Nein, das machen wir nicht.
Ja.
Nein.
Ist auch einfach ein toller Kerl.
Ja, wirklich. Susi, ich möchte mit dir sprechen. Ich kenne leider selber nicht den Zürich-Krimi, aber ich glaube, das ist eine große Nummer, dass du da drin bist. Was ist das? Mit wem spielst du da? Wer bist du da? Wo dreht ihr? Spielt das in Zürich oder nicht?
Ja, es spielt in Zürich.
Ja.
Wir drehen das wenigste in Zürich, das meiste in Prag.
Ah, schön.
Was auch sehr schön ist.
Natürlich.
Ja, und da bin ich seit 2017 jetzt dabei.
Okay.
Und das Ganze spielt in einer Anwaltskanzlei.
Mhm.
Und ich bin die Sekretärin in der Anwaltskanzlei. Aber eigentlich die, die auch immer alles rausfindet und den entscheidenden Hinweis gibt und also eigentlich
also auch
richtig
eine coole.
Ja, also auch manchmal so an der Grenze zum Legalen, aber
okay.
Und ja, Christian Kohlund und Ina Paule Klink sind meine Hauptanspielpartner und Partnerinnen.
Ja.
Genau, wir sind immer so das Dreierteam im Büro und
sind
auch wirklich gut zusammengewachsen so im Laufe der Jahre und schätzen und mögen uns sehr und haben immer sehr viel Spaß beim Drehen.
Ja.
Und es ist so eine deutsch-tschechische Koproduktion auch. Mhm. Und also wir haben eine österreichische Produktionsfirma, aber dadurch, dass wir halt viel in Prag drehen, sind da auch vom Team ganz viele Leute, die auch schon jetzt seit Jahren dabei sind. Und das ist halt immer wieder schön, weil es immer wieder so ein bisschen wie Family ist, wenn man da hinkommt und kennt einfach drei Viertel der Gesichter und der Menschen. Und das ist sehr familiär und ein sehr entspanntes und schönes Arbeiten.
Schön. Und hat sich deine Rolle verändert über die Zeit? Ist das so eine Produktion, wo Schauspieler dann immer erzählen, so meine Rolle hat sich entwickelt und ich habe da auch Mitspracherecht beim Drehbuch und so? Ist das sowas? So
ja, Mitspracherecht jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, da ist Christian einfach in einer anderen Position. Ja. Also und auch zu Recht, wie ich finde. Und hat da auch wirklich ein gutes Auge. Und ja, ich finde es schön, weil so unsere drei Geschichten auch immer weiter erzählt werden, also unabhängig von den einzelnen Fällen, um die es in den Folgen dann geht, sind unsere Geschichten auch immer was, was kontinuierlich weitergeht. Mhm. Und ich hatte, wann war das, 2022 genau, habe ich für meine Rolle eine Folge quasi gekriegt, also wo ich dann im Mittelpunkt stand und wo ich plötzlich im Knast saß. Und das war natürlich ein Riesengeschenk.
Ja.
Weil es schon auch ein sehr etabliertes Format ist. Also ja. Wir haben irgendwie Einschaltquoten um die 7 Millionen, was schon wirklich toll ist.
Ja.
Und da dann einfach auch das Vertrauen zu kriegen, dass die sagen, so jetzt gibt's mal eine Regularfolge.
Ja,
und
toll.
Das war wirklich ein großes Geschenk.
Ja.
Auch die Facetten
zeigen zu dürfen,
spielen zu können, genau. Und wo ich dann eben auch selber noch mal was über die Vergangenheit meiner Figur erfahren habe, weil das hast du ja auch oft als Schauspielerin, dass du dir das selber basteln und ausdenken musst. Oder selbst wenn ein Autor sagt, ja, ich habe zu jeder Figur was, heißt das halt nicht, dass ich das unbedingt kriege. Und dass ich sage, okay, was hat die eigentlich erlebt? Aus welchem Background kommt die?
Ja.
Und manchmal würde das ja schon helfen.
Natürlich, klar.
Aber ja, so war es schön, auch über meine Rolle wieder
das zu erfahren.
Noch was zu erfahren und dass sie adoptiert wurde und solche Geschichten
auch.
Wie sie aufgewachsen ist und was dann ihr Weg war und warum sie jetzt da ist, wo sie ist
eben
auch immer noch so ein bisschen den Bezug hat zu dieser kleinen kriminellen Szene und sich aber doch bewusst für einen anderen Weg entschieden hat. Und also das war ein echtes Geschenk, diese Folge und das ganze Format. Also das ging so zeitgleich eigentlich mit St. Mike ging das los.
Oh, ja.
War wirklich
toll,
zwei so unterschiedliche Charaktere auch spielen zu können.
Und haben sich im Laufe deiner Karriere deine Rollen verändert? Also
ich spiele nicht mehr so viel Nutten wie früher.
Hast du das früher gemacht? Echt? Rote Haare oder warum?
Ich habe keine Ahnung. Nein, irgendwie gab es so eine Zeit, wo ich dachte, ich war immer Nutte oder Sekretärin.
Okay.
Nee, und jetzt sind es halt manchmal, weiß ich nicht, vielleicht eher so ein bisschen die trutschigen Hausfrauen oder eben sowas wie Reni dann da auf oder Maria halt, ne, die auf dem Campingplatz oder im Pfarrhaus, aber auch trotzdem Rollen, die ich mag.
Ja.
Und die Sekretärin habe ich jetzt immer noch.
Ja, witzig. Ja, aber hast du das Gefühl, dass es so Schubladen gab, wo du mal drin warst und die du verlassen hast oder gesprengt hast? Oder?
Ja, also ich glaube, das war eher noch auch auf der Bühne, sodass ich das Gefühl hatte, da war es halt irgendwann immer so, es ist halt so die junge, ein bisschen niedliche, die man, was bei Männern, glaube ich, manchmal auch so einen Beschützerinstinkt geweckt hat. Und natürlich dann auch, wenn ich über längere Jahre an einem Haus war, oder dann ist, glaube ich, diese Schublade einfach noch viel stärker, wie wenn ich jetzt wieder irgendwo hinkomme und
neu
anfange und nicht vorbelastet bin. Und dann ist es schwerer, da aus so einer Schublade wieder rauszukommen und sagen, ich bin jetzt 32, ich glaube, ich kann auch mal eine gestandene Frau spielen.
Und kein Mädchen oder so.
Immer, das Mädchen geht dann auch noch, aber ich möchte auch mal die anderen Seiten zeigen können.
Und
da musste ich mich so ein bisschen befreien. Und beim Drehen hatte ich nie das Gefühl, dass ich da so festgelegt war.
Ja, toll.
Aber das ist natürlich auch, also ich wurde, glaube ich, halt nie für, ich war nie so die typische Liebhaberin oder was, ne? Oder der Love Interest.
Aber
oder
du hast schöne Liebesszenen auch bei deinem Showreel.
Ja. Aber so, das ist eher die Ausnahme, ne? Ja. Ich bin halt jetzt nicht irgendwie die
Blonde
große Blonde mit langen Haaren. Und also das ist dann einfach so eine Typ-Sache, wo natürlich dann auch manchmal sehr stereotyp gedacht wird und das Vorstellungsvermögen auch oft sehr eingeschränkt ist, dass wir ja eigentlich so gut wie alles spielen können.
So ist
also,
das.
Also das ist halt, das eine ist mehr die Herausforderung als das andere, aber das ist ja auch das Schöne für uns, an den Sachen zu arbeiten, die uns wieder fordern und herausfordern. Und so, oh ja, cool, das habe ich noch nie gemacht. Daran kann ich wachsen und mich ausprobieren und wieder auch an mir eine neue Facette entdecken.
Das finde ich so toll. Ich finde das so toll. Ich habe mich immer so aufgeregt über diese Typbegrenzungen, auch gerade in der Musical-Welt.
Ja.
Warum müssen die immer so besetzt werden, die Leute? Also habe ich mich schon immer gegen gewehrt und tue ich immer noch eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, weil doch alles in uns liegt.
Ja.
Es liegt alles in uns. Die alte Frau, die junge Frau, die verspielte, die gebrochene, alles.
Ja.
Oder? In uns Menschen sowieso.
Absolut, ja.
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 Und dann auch in den Rollen. Ja.
Also da darf noch ein bisschen was passieren auch. Finde ich, mal gegen den Strom
zu
besetzen. Ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast mir vorhin erzählt, dass jetzt irgendwie eine neue Produktion rauskommt in den nächsten Tagen. Kann das sein? Was hast du gesagt?
Genau, am 24. März kommt noch ein Film, Dein perfektes Jahr heißt der.
Aha.
Den haben wir letztes Jahr gedreht.
Ja.
Auch eine Romanverfilmung und auch eine sehr schöne Geschichte.
Ja.
Gibt es auch in der Mediathek jetzt schon dann ab dem 16. März.
In, also welchem, ich weiß nicht,
in der ZDF-Mediathek.
ZDF-Mediathek.
Genau. Mhm. Das läuft auch in dieser Herzkino-Reihe.
Oh,
und
wie schön. Das, da muss ich mal ein Geheimnis erzählen. Manchmal, wenn ich Zeit habe, was sehr selten ist, so für mich, gucke ich solche Herzkino-Filme.
Ja.
Und dann arbeite ich nebenher und dann spule ich manchmal vor oder so. Aber das, ich finde das so schön. Ja. Muss ich mir angucken.
Ja, dann guck dir den an. Genau. Ja. Stefan Jürgens und Annike Kim Sarnau sind in den Hauptrollen.
Cool.
Ja.
Toll.
Einfach ein schönes Projekt.
Wo spielt es?
In Hamburg.
In Hamburg.
Ja.
Auch
geht
schön.
So ums Verlagswesen und Kindergärtnerin und also zwei sehr konträre Welten, die da aufeinander prallen und sich dann aber doch irgendwie auch verweben. Und
schöne
Geschichte.
Schön. Susi, wenn du träumen könntest, was würdest du gerne einmal spielen?
Ich würde gerne mal wirklich sowas Historisches.
Oh ja, so Bridgerton oder...
Ja, sowas. Auch mal dann... Also, mal in solchen Kleidern durch die Gegend laufen.
Eifröcken oder so.
Ja, also so, weil ich finde ja auch eben immer so ein Kostüm macht einfach was, auch was mit uns. Und
absolut.
Sowas hatte ich halt bisher eigentlich nicht. Einmal im Märchen, okay, aber sowas würde mich mal reizen. Und sonst aber eben auch mal vielleicht auch mal sowas wirklich Düsteres.
Mhm. So.
Oder auch was mich körperlich nochmal fordert.
Ja.
Also ich musste vielleicht nochmal irgendwie so einen Kampfsport erlernen oder solche Geschichten.
Ja, cool.
Also, weiß ich nicht, mal so eine Agentin, der man es halt auch nicht unbedingt auf den ersten Blick ansieht und die aber so ihre Geheimnisse hat oder...
So weiblicher James Bond.
Ja, so ein bisschen.
Ja, cool.
Also gerne dann auch mit einer guten Prise Humor.
Ja.
Aber es darf auch mal so Abgründe zeigen.
Ja, toll.
Oder irgendwas in Irland.
Oh ja, wo alle Rothaarigen zusammenleben.
Genau. Ja, da hat mein Freund hat immer schon so eine Idee, wo er so rumspinnt, weil wir auch so die Irlandliebe so teilen.
Ja.
Und dann er meinte, dann bist du da so eine Kommissarin und die eigentlich auch, ohne dass sie es will, auch aber so Kontakt hat mit diesen Elfen und diesen ganzen Wesen, die es da halt so gibt und die sie eigentlich hört und das aber immer nicht will und das wegdrückt. Und dann gibt es dann noch ihren Vater, der auch immer sagte, aber hör doch mal zu und der das auch alles sieht und die auch nicht mehr Auto fahren darf, weil sie mal ein Alkoholproblem hatte. Also um das zu umgehen, weil ich keinen Führerschein habe. Und er hat das schon alles im Kopf.
Eine tolle Idee.
Schreib das mal auf, damit wir das mal pitchen
können. Müsst ihr machen.
Also sowas
vorstellen, das wäre toll.
Sowas fände ich auch schön.
Das wäre toll, ja.
Aber an sich so eine wirkliche Traumrolle, also auch sowas wie Babylon Berlin oder so, hätte ich einfach mal so, wenn es so ganz andere
Zeiten
und Epochen sind, sowas.
Wo man auch nochmal anders spricht.
Ja.
Vielleicht. Wieso sprichst du eigentlich so gut Hochdeutsch, wenn du aus Nürnberg kommst?
Weil ich
bist du nicht dann Fränkin eigentlich?
Ich bin eine Fränkin, ich kann da Fränkisch jetzt.
Kannst du schon auch,
in Kitscho. Geht schon. Also, ja. Geboren bin ich in der Oberpfalz, also deshalb, ich komme bayerisch auch ganz gut.
Das, cool.
Und ja, ich habe es mir mühsam abtrainiert. Also, es gab schon so ein paar Herausforderungen.
Ja, natürlich.
Das stimmhafte S, das gibt es ja in Franken gar nicht.
Ich
das Gaumen-R, ne?
Ja,
all das. Und dann in Kombination mit CH, also sowas wie Durch.
Ja,
das war durch. Das waren immer meine größten Herausforderungen auf der Schule.
Ja.
Ja.
Ja, toll.
Aber ja.
Hört nichts, keine Melodie, nichts.
Ja, toll. Siehst du?
Sehr gut zu sehen. Ja.
Deine Mutter.
Meine Mutter. Das ist schön.
Wirklich auch die, also war wirklich nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein solches Geschenk.
Ja.
Also ich habe so viel von ihr mitgenommen und so viel.
Schön.
Gelernt auch übers Menschsein und übers Leben und über Motivieren durch was Positives und den Menschen sagen, du kannst das, ich glaube an dich. Und also diese Energie, die sie einfach
das hat sie
vermittelt hat, das war ein Geschenk.
Ach, schön. Das ist schön.
Ja.
Oh, ja, ich hätte sie gerne mit am Tisch jetzt.
Ja, das wäre schön. Ach, sie ist bestimmt
hier. Sie ist bestimmt hier. Sie würde gerne mitsprechen, bestimmt. Ja. So, ich habe eine Frage zum Schluss an dich.
Okay.
Wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben in dieser Welt?
Es gibt so vieles. Es gibt so viele Baustellen gerade in der Welt.
Du kannst auch mehrere Wochen nennen. Warum nicht?
Auf jeden Fall möchte ich meine Stimme erheben für Toleranz, für gegenseitigen Respekt, für einander zuhören und für mehr Liebe und weniger Angst und für weniger Dummheit.
Super. Ja.
Also, ich muss ehrlich sagen, dass das, was gerade so auch politisch, auch gerade in unserem Land, dieser ganze Rechtsruck und all das, wie das auch funktioniert, also wie diese Manipulationen auch funktionieren, das ist wirklich was mir Angst macht. Und letztlich führt es aber wieder zurück zu dem Thema Kommunikation, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen sich einfach nicht gehört und gesehen fühlen von unseren Politikern derzeit und von dem, was so in Positionen oder von Menschen, die in Positionen sind, die eine Macht haben. Und ich glaube, ganz viele Menschen fühlen sich einfach nicht abgeholt.
Ja.
Und das können wir nur ändern durch Kommunikation. Und zwar durch eine offene und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ja. Also gerade mit manchen Menschen, also seien es Trump-Anhänger oder AfD-Wähler, irgendwie, weil das manchmal Diskussionen sind, wo ich auch, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ja.
Es geht nicht über eine Logik.
Ja.
Und drum ist es diese Kommunikation übers Gefühl und übers Herz.
Und über das Annehmen der Menschen, glaube ich auch, ne, dass die sich trotzdem wertgeschätzt fühlen.
Ja, und eben dieses, was du auch in einer Folge mal sagtest, dass man sagt, wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben und uns aber trotzdem respektieren.
Ja.
Und ich kann dir trotzdem erstmal das Gefühl geben, ich höre dir jetzt mal zu.
Ja.
Und ich frage nach.
Ja.
Und ich nehme dich ernst. Und ich versuche es zumindest.
Und
vielleicht verändert das auch was bei dir, weil du auf einmal das Gefühl hast, da ist jemand, der mir offen und unvoreingenommen zuhört.
Ja.
Und vielleicht ist es dann irgendwie dieser kleine Anstupser, dass das bei dem Menschen, wenn es nicht ich bin, ist es vielleicht der Nächste, dem er dann oder sie dann genauso begegnet und sagt, okay, das hat gerade jemand mit mir gemacht. Dann probiere ich das jetzt auch mal, weil für mich hat sich das gut angefühlt.
Ja.
Und so.
Ja.
Ja, deshalb.
Ein kleines Schneeballsystem der Liebe, was wir so in die Welt bringen können.
Und dieses halt nicht aufgeben. Also ich, wenn ich das Ganze, das große Ganze manchmal sehe, dann überfordert und überwältigt mich das einfach. Und dann hilft es mir, mich immer wieder auf meinen kleinen Kosmos zurückzuziehen und zu denken, okay, was kann ich heute ändern? Und wenn es der Moment ist, dass ich bewusst der Frau an der Supermarktkasse ein Lächeln schenke oder freundlich bin oder
ein Kompliment mache.
Kompliment mache, jemandem die Tür aufhalte. Ja. So, das sind die kleinen Dinge, mit denen wir anfangen können. Ja. Und wo ich meine, guck, ich habe diesem Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Ja.
Und dann darf das seine Kreise ziehen. Aber das ist wieder dieses Gefühl von so, da habe ich die Macht, da kann ich was tun, da bin ich nicht wieder nur ausgeliefert.
Ja.
Ja. Dafür möchte ich meine Stimme erheben.
Ja, das ist schön.
Und zu sagen, lasst uns nicht aufgeben, lasst uns bitte dafür sorgen, dass die Liebe immer der größere Teil ist als der Hass und als die Angst. Und hört nicht auf, daran zu glauben, auch wenn es gerade schwer ist.
Ja, oh schön. Was für ein schönes Schlusswort. Oh, Susi, ich danke dir für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
Danke, dass ich den Raum hatte, hier alles rauszuholen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich danke dir.
Und wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an uns habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes.
Ja.
Ihr findet uns bei Instagram. Und wenn ich euch unterstützen kann auf eurem Weg, auf die Bühne und vor die Kamera authentisch zu sein, ihr selbst zu sein. Meldet euch gerne bei mir.
Oder bei mir.
Oder bei dir, ja, genau. Ja, nach diesem Gespräch auch bei Susi, genau. Ja, genau. Wir unterstützen euch gerne bei eurem Auftritt, eurem authentischen Auftritt. Ja. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.